Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 4. November. Darum geht es bei uns heute. Mehr Geld für Klimaschutz dank Erbschaftssteuer. Die Zukunftsinitiative hat gemäß Umfragen an der Urne einen schwierigen Stand. Hat die Juso den Nerv der Zeit verfehlt?
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, die Juso hat durchaus erreicht, was sie damit möchte. Ziel einer Initiative ist ja nicht immer in erster Linie, dass sie an der Urne angenommen wird, sondern eben auch, dass man sich Gehör verschafft für ein Thema. Und hier spricht man jetzt ja doch relativ breit über das Thema Erbschaftssteuern, über die Vorteile und die Nachteile.
Außerdem, nach dem Überfall von El Fasher sind noch immer tausende Menschen vermisst. Ärzte ohne Grenzen unterstützt im nächstgelegenen Tawila verwundete und kranke Menschen.
The current situation in Tawila is very critical and it has been unfortunately critical for several months. Tawila has been acting as the first stop for people fleeing El Fasher,
sagt Vittorio Oppizi. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages und schauen zuerst nach Tansania. Im ostafrikanischen Land kommt es zu den größten Protesten seit der Unabhängigkeit des Landes. Sarah Heinzmann.
Bei den Protesten seien viele Menschen ums Leben gekommen. Die Opposition spricht von bis zu 1000 Todesopfern. Unabhängig überprüfen lassen sich die Zahlen nicht, so die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Hintergrund der Proteste sind die Wahlen von vergangener Woche. Am Samstag gab die Wahlkommission bekannt, dass die amtierende Präsidentin Samia Suluhu Hassan die Wahl gewonnen habe mit fast 98% der Stimmen. Die Opposition war von der Wahl ausgeschlossen und erkennt das Ergebnis nicht an. Die Proteste begannen am Wahltag und hielten 3 Tage lang an. Die Polizei setzte Tränengas und scharfe Munition ein. Immer wieder wurde der Internetzugang unterbrochen, so Human Rights Watch. Samia Suluhu Hassan wurde gestern für eine zweite Amtszeit vereidigt, während die anhaltenden Proteste weitergingen. Unterdessen hat auch das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten reagiert. Das EDA rät von touristischen und anderen nicht dringenden Reisen nach Tansania ab.
In Israel hat die Polizei die oberste Militärstaatsanwältin festgenommen.
Wie der britische Guardian berichtet, hatte die oberste israelische Militärstaatsanwältin Yifat Tomer Yerushalmi letzte Woche in einem Rücktrittsschreiben zugegeben, ein Video an die Öffentlichkeit weitergegeben zu haben. Das Video zeigt, wie Angehörige der israelischen Streitkräfte einen palästinensischen Gefangenen aus Gaza misshandeln. Tomer Yerushalmi leitete die Untersuchung gegen die mutmaßlichen TäterInnen. Mit der Veröffentlichung des Videos bezweckte die oberste Militärstaatsanwältin gemäß eigenen Angaben, Falschbehauptungen im Zusammenhang mit der Untersuchung zu entkräften. Die Behörden werfen ihr nun Betrug und Untreue vor, sowie Amtsmissbrauch, Behinderung der Justiz und Offenlegung von amtlichen Informationen durch Beamte.
Peru beendet die diplomatischen Beziehungen zu Mexiko.
Das berichtet die BBC. Peru fällte den Entscheid, nachdem die mexikanische Regierung einer ehemaligen Premierministerin Asyl gewährt hatte. Die ehemalige peruanische Premierministerin Betsy Chavez soll den damaligen Präsidenten Pedro Castillo bei seinen Plänen unterstützt haben, das Parlament aufzulösen. Die peruanische Staatsanwaltschaft wirft Chavez Verschwörung gegen den Staat vor und fordert 25 Jahre Haft. Die mexikanische Botschaft in Peru hat der ehemaligen Premierministerin Zuflucht gewährt.
In die Schweiz.
Letzte Woche wurde in Tessin und in Bern demonstriert. Gestern erreichte die Streikwelle der Baubranche nun die Westschweiz. Rund 7000 BauarbeiterInnen in der Romandie legten ihre Arbeit nieder, das berichtet die Gewerkschaft Unia. Für heute ist ein erneuter Protesttag in Lausanne geplant.
Die evangelische reformierte Kirche der Schweiz lässt mit einer wissenschaftlichen Studie sexuellen und spirituellen Missbrauch aufarbeiten.
Die Synode der reformierten Landeskirche hat gestern den Auftrag zu einer solchen Studie gegeben und einen entsprechenden Kredit gesprochen. Das berichtet das Online-Portal Watson. Die Studie soll Ende 2027 vorliegen und eine unabhängige Aufarbeitung von Missbrauch und strukturellen Bedingungen in der reformierten Kirche ermöglichen. Noch im letzten Sommer lehnte die Synode eine solche Studie vorerst ab.
Die Schweiz wird heißer, trockener, schneeärmer und kämpft künftig mit heftigeren Regenfällen.
Zu diesem Ergebnis kommen Klimaforschende des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz und der ETH Zürich. Heute haben sie im Beisein von Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider die neuen Klimaszenarien für die Schweiz präsentiert. Sie bilden die Basis für die Strategie des Bundesrates zur Anpassung an den Klimawandel. Jede vermiedene Erwärmung leiste einen messbaren Beitrag zum Klimaschutz und reduziere den Aufwand für die Anpassung, so der Bericht. Die Anpassung an den Klimawandel werde damit immer wichtiger.
In den Kanton Bern.
Ein Mann wird verdächtigt, 15 Kinder missbraucht zu haben in zwei Kitas, eine davon im Kanton Bern, das berichtet das SRF Regionaljournal. Die Berner Staatsanwaltschaft habe Anklage erhoben.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann und Noah Piu. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. Der morgige Mittwoch startet neblig und stark bewölkt. Am Nachmittag zeigt sich bei Höchstwerten um die 13 Grad die Sonne. Am Donnerstag ist der Himmel durchgehend stark bewölkt. Es wird noch um die 11 Grad warm. Nach dem obligaten Morgennebel zeigt sich der Freitag freundlich sonnig bei bis zu 10 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Am 30. November wird abgestimmt. In diesen Tagen fliegen die Abstimmungsunterlagen per Post ein. Im Rabe Info informieren wir diese Woche über die Vorlagen. Heute die Zukunftsinitiative der JUSO. Die Schweiz soll bis 2050 einen CO2-Ausstoß von netto null aufweisen. Dafür hat der Bund jährlich ein Budget von 2 Milliarden Franken. Dieses Budget soll aufgestockt werden. Das verlangt die Zukunftsinitiative der JUSO. Finanziert aus einer Erbschaftssteuer. Sarah Heinzmann berichtet.
Die Initiative der JUSO will zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, die Vermögensverteilung in der Schweiz ebnen und Geld für Klimamaßnahmen schaffen. Die Initiative verlangt, dass alle Erbschaften über 50 Millionen Franken auf Bundesebene besteuert werden. Wenn eine Person also etwa 60 Millionen erbt, so werden die ersten 50 Millionen nicht besteuert und auf die restlichen 10 Millionen würde dann eine Steuer von 50% erhoben. 5 Millionen gingen somit an die sozial gerechte Bekämpfung der Klimakrise, 55 Millionen würden vererbt. Von dieser Initiative wären in der Schweiz rund 2500 Personen betroffen. Dazu JUSO-Präsidentin Miriam Hostettmann in der SRF Arena.
Die Superreichen sind verantwortlich für Klimakrise. Ein Milliardär stößt in wenigen Stunden so viel CO2 aus wie ich in meinem ganzen Leben. Es ist doch nur gerecht, dass die Leute auch mehr für die Bekämpfung der Klimakrise zahlen. Und genau das wollen wir mit unserer Erbschaftssteuer fürs Klima.
Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab. Die Sorge, Erben könnten abwandern. Dazu Mitte-Nationalrätin Nicole Baradun, ebenfalls in der SRF Arena.
Und man sieht heute in der Prognose, was würde passieren. Und ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, dass die Leute, die ganz viel Geld haben, die auch Unternehmen haben, übrigens viel von diesen Mitteln sind investiert in diesen Unternehmen, Familienunternehmen sind dann in der Regel gute Arbeitgeber, sind soziale Arbeitgeber und investieren die Gewinne, die sie machen, oft auch wieder in ihre Unternehmen. Die würden sich tatsächlich überlegen, ob sie lieber wegziehen, als dass sie da so eine höhere Steuer zahlen.
Die Vorlage sorgte für Zündstoff schon lange vor dem Abstimmungstermin. Die Rede ist von einer Enteignungsinitiative. Entsprechend hoch ist das Abstimmungsbudget der Gegnerschaft. Rund 3,7 Millionen Franken haben sie für ihren Abstimmungskampf budgetiert. Allein der Verband Economy Suisse hat rund 1 Million Franken ausgegeben. Das Budget der BefürworterInnen ist hingegen rund 9-mal tiefer. Ist dies eine typische Verteilung von Abstimmungsbudgets? Das habe ich Anja Heidelberger gefragt. Sie forscht als Politikwissenschaftlerin an der Universität Bern unter anderem zu Kampagnenforschung.
Untypisch ist es nicht, aber die Ungleichheit ist vergleichsweise groß. Wir haben Zahlen seit 2024, seitdem die Budgets veröffentlicht werden müssen. Und da haben wir einen Durchschnitt von 1:4 in der Ungleichheit. Also da liegt die aktuelle Initiative etwas darüber. Gleichzeitig hatten wir im September bei der Abstimmung über die kantonalen Liegenschaftssteuern ein Verhältnis von 1:15. Also da liegt man deutlich drunter. Und dann haben wir noch seit Anfang 24 zwei Abstimmungen zur Kostenbremseninitiative und zur Renteninitiative, wo das Verhältnis ähnlich hoch war.
Es gibt Verteilungen in den letzten Jahren auch, die etwa in dem Rahmen sind. Trotzdem ist dieses Ungleichgewicht mit 1:9 über dem Durchschnitt. Wie beurteilen Sie jetzt diese Ungleichverteilung von 1:9? Sehen Sie das als problematisch?
Problematisch wäre es vor allem, wenn man dadurch ein Abstimmungsergebnis kippen könnte, also wenn jetzt diese Initiative nur aufgrund der Kampagne abgelehnt werden würde. Das ist nicht realistisch. Wir haben in der Schweiz bei der Stimmbevölkerung relativ starke Prädispositionen, also dass die Leute schon Einstellungen zu Themen haben, zu konkreten Sachfragen, die eben zum Beispiel auch schon an der Urne diskutiert wurden oder an der Urne abgestimmt wurden oder über die diskutiert wurde. Und da kann man nicht einfach mit einer starken Kampagne etwas machen. Was eine Kampagne vor allem bewirkt, ist die Mobilisierung des eigenen Lagers. Man bringt die eigenen Leute an die Urne, mobilisiert damit aber gleichzeitig häufig auch die Gegnerschaft. Was natürlich auch eine Wirkung eben einer starken Kampagne ist, ist, dass man zeigen kann, dass einem das Thema wirklich wichtig ist, dass man sich dafür einsetzt und auch dafür einsetzt, eben quasi für die eigene Klientel. Vielleicht muss man aber auch noch erwähnen, dass man eben durch eine starke Kampagne auch die eigenen Argumente immer wieder ins Gehör der Leute bringen kann. Also man kann sich Gehör verschaffen für die Argumente und das ist sicherlich auch mittelfristig ein Vorteil, wenn man das immer wieder hört.
In den letzten Jahren waren ja linke Anliegen an der Urne immer wieder auch durchaus erfolgreich und mehrheitsfähig. Das scheint jetzt bei dieser Zukunftsinitiative der JUSO nicht der Fall zu sein. Laut Umfragen im Auftrag von SRG sprechen sich zurzeit etwa 62% der Befragten gegen die Initiative aus. Hat die JUSO mit ihrer Kampagne somit den Nerv der Zeit nicht getroffen?
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, die JUSO hat durchaus erreicht, was sie damit möchte. Ziel einer Initiative ist ja nicht immer in erster Linie, dass sie an der Urne angenommen wird, sondern eben auch, dass man sich Gehör verschafft für ein Thema. Und hier spricht man jetzt ja doch relativ breit über das Thema Erbschaftssteuern, über die Vorteile und die Nachteile, aber auch über die Rolle der sogenannten Superreichen in Bezug auf den Klimawandel und so weiter. Und ich denke, das war vor allem das Ziel, das man erreichen wollte und das scheint relativ gut geklappt zu haben.
Anja Heidelberger ist Politikwissenschaftlerin. Sie ist Co-Direktorin bei der Politikdatenbank Anne Politik Suisse.
Rabe Info.
Am Sonntag vor einer Woche hat die paramilitärische Rapid Support Forces, RSF, nach monatelanger Belagerung die Stadt El Fasher überfallen und eingenommen. Gemäß Zahlen der Vereinten Nationen sind Zehntausende Menschen aus El Fasher geflüchtet. Ärzte ohne Grenzen versorgt und behandelt die Überlebenden und Geflüchteten im Norden Darfurs, in Tawila, etwa 60 Kilometer entfernt von El Fasher. Vittorio Pizzi ist Koordinator für das Sudan-Programm von Ärzte ohne Grenzen. Simon Keller wollte von ihm wissen, wie die Lage in Tawila derzeit ist.
Die aktuelle Lage in Tawila ist sehr kritisch. und das leider schon seit mehreren Monaten. Tawila ist die erste Anlaufstelle für Menschen, die aus El-Fasha fliehen. El-Fasha wird seit über einem Jahr belagert. Die Menschen haben dennoch verschiedene Wege gefunden, um dieser schrecklichen Situation zu entkommen und nach Tawila zu gelangen. Unser Team leistet in Tawila seit über einem Jahr Hilfe für alle Vertriebenen. In der letzten Woche haben wir begonnen, Kriegsverletzte aufzunehmen. Wir haben die direkten Auswirkungen des Konflikts und der Gewalt gesehen, die nach dem Ende dieser Belagerung ausgebrochen sind. Wir haben auch alle Menschen aufgenommen, die in diese Richtung fliehen wollten. Es handelte sich neben Verwundeten auch um extrem unterernährte Kinder und Erwachsene, was sehr beängstigend und besorgniserregend ist.
Gemäß Ärzte ohne Grenzen werden noch immer tausende ZivilistInnen vermisst. Wo befinden sie sich?
Das ist die Frage, die wir uns auch gestellt haben. Die Flucht ist sicherlich nicht einfach. Nach dem Ende der Belagerung El-Faschas haben wir alle leider die schrecklichen Bilder der Gewalt gesehen. Wir können uns also das Schlimmste vorstellen. Von den Patienten, die wir in Tawila behandeln konnten, hören wir unter anderem, dass manche Menschen einfach gefangen sind. Sie haben keine Möglichkeit zu fliehen. Einigen wird die Flucht verboten, andere werden getötet. Einige fliehen in den Tschad. Sie kommen also vielleicht nicht nach Tawila, sondern suchen anderswo Zuflucht.
Seit über 500 Tagen ist El-Fasher belagert. Am Sonntag vor einer Woche haben die paramilitärischen Rapid Support Forces die Stadt komplett eingenommen. Viele Menschen versuchten bereits seit Monaten zu flüchten in den Norden Darfurs. Überlebende, viele Geflüchtete sind auf dem Weg ums Leben gekommen. Warum sind die Wege nach Tawila so schwierig?
Es handelt sich hier nicht um eine Frontlinie, sondern um eine Belagerung. Egal in welcher Richtung man geht, man läuft in jedem Fall auf die Angreifer zu. Das ist die Brutalität des Angriffs. Und es ist eine Wiederholung von dem, was wir schon gesehen haben. Vor einigen Monaten wurde Samsam, etwas außerhalb gelegen von El-Fasha, angegriffen. Die Menschen haben versucht, in alle Richtungen zu fliehen. Wir haben Berichte über eine steigende Zahl von Flüchtlingen im Tschad gehört. Andere sind tatsächlich in Richtung Tawila geflohen, andere wiederum, so befürchte ich, können überhaupt nicht fliehen.
Wie ist die Gesundheitsversorgung derzeit in den Orten im Sudan, an denen Ärzte ohne Grenzen arbeitet?
Leider ist das Gesundheitssystem nach 2,5 Jahren Konflikt weitgehend zusammengebrochen. Das gilt natürlich derzeit ganz offensichtlich für El-Fasha oder im Staat Kordofan, wo aktiv an der Front gekämpft wird, oder für Regionen in Darfur, die beispielsweise abgeschnitten sind. Die Mitarbeitenden des Gesundheitsministeriums berichten uns, dass sie manchmal keine Gehälter erhalten und dass es an Medikamenten mangelt. Wenn wir also hören, dass der Konflikt seit 2,5 Jahren andauert, bedeutet das, dass beispielsweise seit 2,5 Jahren keine Impfungen für Kinder und andere grundlegenden Gesundheitsdienstleistungen mehr stattfinden. Das führt in der Tat zu einer schrecklichen Situation. Das gilt auch für diejenigen, die nicht direkt von der Gewalt des Konflikts betroffen sind. Sie haben aufgrund der indirekten Auswirkungen dieses schrecklichen Konflikts keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung.
Ärzte ohne Grenzen und andere Organisationen haben bereits über ethnisch motivierte Gewalt in Darfur berichtet. Es gab auch mehrere Warnungen. Wie kann es passieren, dass es so weit kommt, dass die Gewalt in diesem Ausmaß eskalieren kann?
Es ist in der Tat eine schreckliche Situation. Wir haben in den 2,5 Jahren dieses Konflikts wiederholt Warnungen ausgesprochen, aber leider wurden wir nicht gehört. Das sudanesische Volk wurde nicht gehört. Und dieser Konflikt ist, wie wir vor einiger Zeit beschrieben haben, nach wie vor ein Krieg gegen die Bevölkerung, ein Krieg, der keine Zivilisten verschont. Er verschont auch keine zivile Infrastruktur, einschließlich der Gesundheitsversorgung. Und es gibt keine Achtung, nicht nur vor dem humanitären Völkerrecht, sondern sogar vor dem Grundprinzip des Schutzes des Lebens von Zivilistinnen.
Vittorio Opizzi, was wird jetzt benötigt? Auf welche Unterstützung sind die Menschen im Sudan derzeit angewiesen?
Zunächst einmal hat die sudanesische Zivilgesellschaft eine große Stärke. Wir haben zum Beispiel von der Emergency Response Room gehört, einer Basisorganisation, die mit ihrer Gemeinschaftsküche vielen Menschen eine grundlegende Lebensgrundlage bietet. Es gibt Sudanesinnen, die zum Beispiel mit Ärzte ohne Grenzen zusammenarbeiten. Sie sind nicht nur Opfer des Krieges, sondern gehen auch ein zusätzliches Risiko ein, indem sie mit uns arbeiten. Letztendlich brauchen wir jedoch mehr Aufmerksamkeit für den Konflikt im Sudan. Wenn weltweit mehr Aufmerksamkeit auf die Gewalt gelenkt wird, können hoffentlich alle, die Einfluss auf die Kriegsparteien haben, dazu beitragen, die Gewalt zu beenden.
Das war Vittorio Opizzi von Ärzte ohne Grenzen. Er ist Koordinator für das Sudan-Programm von Ärzte ohne Grenzen. Wir haben eine gekürzte Version des Gesprächs gehört. Das gesamte Gespräch gibt's auf rabe.ch zum Nachhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und das war das Rabe-Info vom Dienstag, 4. November. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Dann schauen wir nach New York, wo heute ein neuer Bürgermeister gewählt wird. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Sarah Heinzmann und Simon Keller. Und für euch am Mikrofon ist der Noah Piu gsi. Merci fürs Zuhören, macht's gut, hat schön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.